Schön, wieder mal bei euch zu sein. Ist eine Weile her. Ich war im Urlaub. Und eigentlich sollte man ja meinen, wenn der aus dem Urlaub wiederkommt, dann ist er total ausgeschlafen und fit und so. Ich war dummerweise auch beim Hike dabei. Und ich habe heute Nacht gefühlt gar nicht geschlafen. Ihr habt ja gesehen, diese Tarps, die da gespannt waren, wo wir drunter lagen. Und ich habe gemerkt, so ein Tarp, wenn das so links und rechts offen ist, das ist dann offen. Und dann liegt man da so mit dem Rücken zu dieser offenen Seite und irgendwie, oh, da könnte jetzt einer kommen oder ein Tier oder so. Und irgendwie konnte ich nicht schlafen so richtig. Sollte ich beim Sprechen einschlafen, ja, dann ein kurzes Signal geben, einmal schmeißen, ja, das, oder nur das Wasser bitte, ja, also irgendwie ein Signal, das wäre gut. Ja, Happy Birthday Kirche. Heute feiern Christen die Geburtsstunde der weltweiten Kirche. Und das schon seit fast 2000 Jahren. In letzter Zeit hört man allerdings immer wieder Gerüchte, dass der Jubiläum etwas in die Jahre gekommen sei. Irgendwie nicht mehr so gut zu Fuß, schwächer werdend, irgendwie auf dem absteigenden Ast. Die Medien, ihr habt das mitbekommen, verbreiten die Nachricht, die Christen sind in Deutschland nicht mehr in der Mehrheit, sondern sie sind in der Minderheit. Viele, teilweise sehr gut begründete Kirchenaustritte treffen beide große Kirchen. Und sowohl in freien Gemeinden wie auch in landeskirchlichen Gemeinschaft geschieht Wachstum oft nicht durch Menschen, die gottsuchend sind, sondern gemeindesuchend sind, weil sie neu irgendwo hingezogen sind oder weil sie vielleicht unzufrieden sind mit dem, was sie vorher erlebt haben. Aber ist das die Art von Wachstum, die man sich so vorstellt? Ein Kollege von mir, der auch gerne campt, war im Urlaub und kam ins Gespräch mit seinem Platznachbarn. So auf dem Campingplatz redet man manchmal miteinander. Und irgendwann hat dieser Campingnachbar gefragt, was machst du denn beruflich? Und er hat gesagt, naja, so eine Art Pastor. Und sofort hat sein Gegenüber einen ganz mitleidigen Blick bekommen. Oh, das ist auch nicht leicht. Mit dir möchte ich ja auch nicht tauschen. Gibt es überhaupt eine Zukunft für deine Firma? Und er hat sich irgendwie ganz merkwürdig gefühlt. Die Welt ist stürmischer geworden. Kirche verliert an Einfluss, muss sich irgendwie immer mehr rechtfertigen. Christliche Angebote sind irgendwie verdächtig. Die Missbrauchsskandale hängen uns an. Was lange und immer gültig war, gilt auf einmal nicht mehr, wird hinterfragt. Und ich höre immer wieder, gerade von Christen, so eine scheinbar unverrückbare Aussage, fast wie so ein Glaubensdogma: Mit dem Glauben will heute sowieso niemand mehr was anfangen. Also mit Glauben brauchst du keinen mehr was zu kommen, das kannst du vergessen. Und in vielen Gemeinden macht sich Resignation breit. Sorge um die Zukunft bestimmt das Miteinander. Und ich kenne Gemeinden, die haben den Schuldigen an der Misere bereits ausgemacht. Es ist, welche Überraschung, die böse Welt da draußen, wie so oft. Und dann ist die Konsequenz ganz einfach: abschotten. Man schottet sich ab, man igelt sich ein. Man versucht zu verhindern, dass die eigenen Schäfchen irgendwie auf dumme Gedanken kommen, dass sie bei der Stange bleiben, irgendwie die Durststrecke überbrücken, irgendwie überleben. Es werden schon noch bessere Zeiten kommen. Andere Gemeinden erklären der bösen Welt da draußen den Kampf und meinen, wenn sie nur deutlicher und klarer verkündigen, wenn sie die Sünde der Welt beim Namen nennen und möglichst schonungslos beim Namen nennen und klare Kante zeigen, dann tun sie den Willen Gottes. Und sie merken gar nicht, wie sie damit Menschen verletzen, vor den Kopf stoßen und abschrecken. Und sie merken vor allem nicht, wie sie das Gebot zur Barmherzigkeit, das Jesus uns aufgegeben hat, missachten. Und dann gibt es Gemeinden, die sich tatsächlich selbst aufgegeben haben, sich und ihren Auftrag. Man beschließt, wir sind nur noch für uns da. Wir kümmern uns um uns und gucken, dass es uns gut geht und dass wir uns wohlfühlen, dass es kuschelig ist. Und letztendlich verwaltet man die Dinge damit bis zum Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Keine dieser Optionen wirkt auf mich besonders einladend, verlockend, lohnenswert, wo ich sage, ja, lass uns das machen, das finde ich gut. Aber wie könnte es denn anders sein? Wie könnte man mit der aktuellen Situation denn umgehen, die man so mitbekommt? Einfach schönreden ist ja vielleicht auch keine Lösung. Ich habe auf einem Seminar einen spannenden Gedanken gehört und den möchte ich gerne mit euch teilen. Und der gründet weit vor Pfingsten, weit vom Heiligen Geist, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, weit vor Jesu Geburt im sogenannten babylonischen Exil. Juda hatte den Krieg gegen die Großmacht Babylon verloren. Jerusalem und der Tempel waren zerstört und lagen in Schutt und Asche, alles platt, nur noch Trümmer. Und ein großer Teil des Volkes wurde 1200 Kilometer durch die Wüste von Jerusalem, von Juda weggeführt bis nach Babylon. Das war eine ganz clevere Strategie eigentlich. Die haben sich die politische Führung, die religiöse Führung, sie haben sich entscheidende Handwerker wie Schmiede und Zimmerleute genommen und einfach aus dem Land herausgeführt, damit die zurückbleiben, keine Chance haben, dieses Land wieder aufzubauen. Und wenn die das nicht können, dann werden die auch keine Revolution anzetteln und dann gibt es auch keinen Ärger mit denen. Dann ist endlich Ruhe da in diesem Gebiet. Die Verschleppten kamen in die Megacity Babylon. Die schiere Pracht und Macht dieser Stadt muss sie erschlagen haben. Nicht nur, dass die eigene Heimat zerstört war, die überwältigenden Eindrücke von Babylon haben sie eingeschüchtert. Ganz klein und verloren müssen sie sich gefühlt haben. Und in dieser Verlorenheit gab es auch Leute, die dann Antworten meinten zu haben in dieser Situation. Und ganz ähnliche Antworten. Die einen, die gesagt haben, lasst uns einigeln, lasst uns einmauern, diese Zeit irgendwie überbrücken. Wer weiß, vielleicht ist nächste Woche schon alles besser oder in einem Monat oder in einem Jahr und wir können wieder zurück. Also bloß keinen Kontakt mit den Fremden, bloß keinen Kontakt aufnehmen, schön die Reinheit bewahren, schön zusammenbleiben. Und andere, die waren richtig negativ unterwegs. Das ist das Ende. Wir sind verloren. Gott ist tot, er liegt im Tempel verschüttet, begraben, niemand kann uns mehr retten, es geht mit uns immer weiter bergab, es ist alles aus. Und in dieser Zeit wendet sich der totgeglaubte Gott durch die Propheten an sein Volk. Und einer dieser Propheten ist Jeremia und der hat eine Botschaft, die ist nicht so leicht zu schlucken und die habe ich euch mitgebracht. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel, also für Babylon, 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, also zurückbringe in eure Heimat. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, dieser Text beginnt schon mit einem Paukenschlag, den man allerdings leicht überliest. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israel, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Ich, also Gott, Moment mal, Gott hat sie wegführen lassen? Was ist denn da passiert? Was soll das denn? Ist das der Gott, den wir kennen? Der Gnädige und Barmherzige? Und der hat die jetzt in diese Situation hineingebracht? Der steckt dahinter? Was soll das denn bitte sein? Also da kann man ja vielleicht schon mal anfangen, in seinem Gottesbild irgendwie so ein bisschen zu zweifeln. Tatsächlich hat diese Situation eine lange Vorgeschichte und es wird sich lohnen, die einmal genau anzuschauen. Dazu haben wir nicht die Zeit. Martin hat schon gesagt, es könnte eh ein bisschen später werden. Aber was heute wichtig ist, ist, dass diese Nachricht, diese Botschaft, ich habe euch wegführen lassen. Das, was euch geschieht, das geschieht in meinem Namen. Dass das die Menschen damals nicht irritiert hat. Die haben nicht gedacht, oh, was ist denn jetzt mit Gott los oder so. Die haben das voll verstanden. Aber vielmehr war das für sie eine befreiende Nachricht. Eine Nachricht, die fast wie ein Evangelium, wie eine frohe Botschaft für sie gewesen ist. Warum? Viele dachten, ich sag's nochmal, Gott läge verschüttet und machtlos in den Trümmern des Tempels in Jerusalem. In der Denke der Menschen hatten nicht nur die Soldaten Babylons über ihre eigenen Soldaten gesiegt, sondern auch die Götter Babylons hatten über den Gott Israels gesiegt. Gott, so dachten sie, war tot. Sie waren jetzt ein Spielball der Sieger, schutzlos ausgeliefert, ohne Gott. Ihre Situation darum hoffnungslos, eine Katastrophe, der Untergang, ein Unfall, eine kaum zu beschreibende Krise. Und jetzt meldet sich Gott zu Wort und sagt, ich habe euch wegführen lassen. Und damit sagt er seinen Menschen, wie klein denkt ihr eigentlich von mir? Denkt ihr wirklich, ich wäre an die Steine des Tempels in Jerusalem gebunden? Glaubt ihr wirklich, die toten, steinernen Götzen Babylons wären größer als der lebendige Gott? Glaubt ihr ernsthaft, ihr wärt aus meiner Hand gefallen? Ich bin lebendig wie eh und je. Ich habe euch nach Babylon führen lassen. Bei allen berechtigten Fragezeichen, die das vielleicht auch auslöst, heißt das eben vor allem, eure Situation ist keine Katastrophe, kein Untergang, kein Unfall. Ihr seid nicht aus meiner Hand gefallen. Eure Situation ist meine Platzanweisung. Die Platzanweisung für euch. Ich, euer Gott, habe euch an diesen Platz gestellt. Und ich bin lebendig in Jerusalem und in Babylon. Da kommt es nicht drauf an. Ich bin der Herr, also vertraut mir. Das Exil ist kein Unfall, sondern Gottes Platzanweisung für diese Menschen, für sein Volk. Sie sind genau da, wo Gott sie haben möchte. Und ich würde ergänzen, wo Gott sie gebrauchen möchte. Merkt ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Sichtweisen der gleichen Sache? Die einen sagen, Unfall, Katastrophe, Untergang, keine Chance, Krise, lasst uns am besten unsere eigene Beerdigung feiern. Und Gott sagt, nein, es ist meine Platzanweisung, da gehört ihr jetzt hin. Und jetzt gibt er ihnen Anweisungen für diese Platzanweisung. Und er macht ihnen deutlich, das wird keine kurze Episode. Wenn ihr denkt, so lass uns mal einen Monat uns eingraben und dann gucken wir mal, das wird nicht funktionieren. Richtet euch ein, sagt er. Baut Häuser, legt Gärten an, heiratet, gründet Familien. Und das heißt, denkt nicht in Monaten und denkt nicht in Jahren, denkt in Generationen. Später im Text werden so 70 Jahre angedeutet für die Dauer des Exils. Gibt's unterschiedliche Zahlen, aber so ungefähr. Aber was diese Zahl vor allem bedeutet, ist, die diese Botschaft jetzt hören, werden aus dem Exil nicht mehr zurückkommen. Wenn ich 51 bin, und jetzt sagt mir jemand, in 70 Jahren kommt die Erweckung in Deutschland. 121, schaffe ich das noch? Wahrscheinlich nicht. Ja? Und Sally, wie alt bist du? Entschuldigung. Du schaffst es doch, aber du musst dir richtig Mühe geben. 98 oder 97, 95, irgendwie so. Ne? Also, ob du die 1200 Kilometer mit zurückgehen kannst, ob du dich auf diesen Weg noch einlassen kannst. Also das ist das Ding. Gott sagt ihnen, Leute, das ist jetzt nichts, was schnell vorbei ist, sondern das ist etwas, worauf ihr euch einrichten müsst. Die Botschaft ist doch, fangt an dem Ort und in der Situation zu leben, den ich euch zugewiesen habe. Hört auf, im Gestern zu leben. Hört auf, dem Vergangenen nachzutrauern. Verpasst nicht die Möglichkeiten der Gegenwart. Fangt an, das Leben, das ich euch heute gebe, zu gestalten. Gestalten ist ja hier das entscheidende Wort. Baut Häuser, pflanzt Gärten, gründet Familien. Das ist nicht resignativ. Das ist nicht rückwärtsgewandt. Das ist gestalterisch, das ist schöpferisch, positiv, hoffnungsvoll, zukunftsgerichtet. Das ist was Schönes, da entsteht etwas. Und das Ganze gipfelt dann in diesem starken Satz: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Also merkt ihr noch einmal die Platzanweisung: Hier gehört ihr hin und betet für sie, für den Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Und das finde ich spannend. Hier steht nichts davon, igelt euch ein, überwintert mal, sondert euch ab, zieht euch zurück. Ist auch nicht so wichtig. Ihr hört ja, was ich sage. Kannst ausmachen, kannst irgendwie was anderes einblenden. Zieht euch zurück. Gott mahnt sein Volk, glaubt nicht, dass ihr mit der fremden neuen Welt nichts zu tun würdet. Glaubt nicht, dass ihr euch absondern könnt. Ihr seid in einer Symbiose, in einer gegenseitigen Abhängigkeit. Wenn es ihnen gut geht, dann euch auch. Ihr seid in dieser Welt, also gestaltet sie mit aktiv, positiv. Das ist euer Auftrag. Suchet das Beste für die Stadt. Bringt euch ein, mischt euch ein, seid mittendrin. Und dann versichert er ihnen noch: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich meine es gut mit euch, bei allen Fragen, die ihr jetzt habt. Ich meine es gut, auch in der Fremde, auch in der Krise. Ich habe euch für euch Frieden, ich habe Zukunft und ich habe Hoffnung. Mitten in der Krise hören sie: Ich habe euch an diesen Platz gestellt. Das ist meine Platzanweisung. Nun gestaltet sie, lebt sie, füllt sie aus, schöpferisch, produktiv, positiv, hoffnungsvoll, zukunftsorientiert. Kapselt euch nicht ab, trennt nicht, zieht keine Grenzen, sondern bringt euch ein. Gestaltet mit, suchet der Stadt Bestes. Denn ich, euer Gott, der euch bis hierher geführt habe, meine es gut mit euch. Ich habe Zukunft, Frieden und Hoffnung. Und jetzt geht's los. Und jetzt feiern wir Pfingsten. Geburtstag der Kirche. Ja, es mag sein, das Geburtstagskind ist in die Jahre gekommen. Ein bisschen schlecht zu Fuß, mag alles sein. Aber lasst uns diesen Text doch einmal für uns hören heute. Wenn die alten Worte von Jeremia lebendig werden, was heißt das dann für uns? Das heißt doch, die jetzige Situation von Kirche und Gemeinde ist Gottes Platzanweisung. Sie ist kein Unfall und kein Unglück. Wir sind Gott nicht einfach aus der Hand gefallen. Er hat uns nicht einfach vergessen. Sie ist Gottes Auftrag. Wir leben in dieser Welt. Und in dieser Welt will Gott uns gebrauchen. Es mag sein, dass Kirche ihren Einfluss verloren hat und weiter verliert. Und ehrlich gesagt, manchmal frage ich mich, ob das nicht gesund ist. Kirche ist immer da schräg geworden. Martin, du hast es angedeutet, schräg geworden, wo sie Macht hatte. Wo sie in der Position war, etwas sagen zu können, machen zu können. Vielleicht ist der Verlust von Einfluss die Chance, die wir brauchen, um wieder glaubwürdig zu werden als Kirche. Es mag auch sein, dass es schwieriger wird, mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Und das ist sicherlich herausfordernd. Aber auch das kann uns gut tun, denn wir merken ja nun einfach, dass die Glaubensfloskeln, mit denen wir vielleicht aufgewachsen sind, denen wir vielleicht selber glauben, dass die bei Menschen nicht mehr ankommen. Und vielleicht merken wir, dass sie bei uns selbst manchmal nicht mehr ankommen. Und auf einmal sind wir herausgefordert, unseren Glauben nochmal neu zu formulieren, nochmal neu zu durchdenken, zu durchleben, zu durchglauben, neu zu vertrauen, neu mit Gott unterwegs zu sein. Und so neu sprachfähig zu werden. Und ich glaube, das ist eine mega Chance. Es ist vor allem aber kein Grund zu resignieren oder sich einzuigeln. Im Gegenteil. Wenn wir die Gegenwart als Gottes Platzanweisung verstehen, dann dürfen wir mutig sein, dürfen gestalten und schöpferisch tätig sein. Gutes hervorbringen. Wir dürfen bauen, pflanzen, gründen. Wir brauchen nicht der Vergangenheit nachweinen, denn Gott ist genauso lebendig heute wie damals. Er war nicht gebunden an die Steine des Tempels in Jerusalem und er ist auch nicht gebunden an vergangene Strukturen, Formen und Sicherheiten. Er ist nicht gebunden an Kirchengebäude, die man vielleicht nicht mehr halten kann und die verkauft werden müssen. Er ist nicht angewiesen auf das vermeintliche Ansehen und die vermeintlichen Einfluss in der Vergangenheit. Er wirkt heute und hier und er fordert uns heute und hier auf, bringt euch ein, seid mutig, gestaltet. Sucht der Stadt Bestes, kapselt euch nicht ein, grenzt euch nicht ab, andere nicht aus. Gestaltet mit, bringt euch ein. Ihr gehört in diese sich immer schneller drehende Welt. Und es mag sein, dass sie euch so fremd erscheint, wie den Juden, die nach Babylon verschleppt wurden, Babylon fremd erscheint. Und dennoch ist hier euer Auftrag, ist hier euer Platz, mitten in dieser Welt. Es ist keine Option zu sagen, die böse Welt da draußen, sondern in dieser Welt ist unser Platz. Und jetzt werde ich zu enthusiastisch. Aber ihr merkt, es ist mir wichtig. Nehmt das ein. Habt Mut. Denn ich habe für euch Frieden, Zukunft und Hoffnung. Und Jesus drückt das in einer ganz ähnlichen Stelle aus. Denn ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Heute feiern wir Pfingsten. Geburtstag der Kirche. Pfingsten der Startschuss. Warum? Weil an Pfingsten Gottes Heiliger Geist ausgegossen wurde in die Herzen der Jünger. Gottes Heiliger Geist, seine Dynamis, seine Kraft, sein Atem, sein Rückenwind ausgegossen, seine Gegenwart in die Herzen der Jünger und durch sie in diese Welt. Und das gilt ja nicht nur für die ersten Jünger, sondern das gilt für jeden, der zu Jesus gehört. Gottes Gegenwart in uns, wenn das stimmt und davon bin ich fest überzeugt, dann gibt es keinen Grund zu resignieren. Dann dürfen wir sorgenfrei heute Geburtstag feiern, voller Zuversicht und voller Neugier auf das, was Gott bereithält, was er noch tun möchte. Offen für alles, was noch kommt, voller Vorfreude auf das Gute, das Gott bereithält. Kannst du das glauben? Kannst du glauben, dass Gott für Kirche, für uns, für dich, für Gemeinde, für Gemeinschaft etwas Gutes bereithält? Der Heilige Geist ist das große Plus, das wir haben gegenüber denen im Exil. Wir wissen um seinen Geist, wir wissen um seine Gegenwart in uns. Wir dürfen uns an ihn wenden. Wir haben das eben in dem ersten Lied gesungen, Komm, Heiliger Geist, dieses da, wo vielleicht auch die Hoffnung erkaltet ist, wo Gleichgültigkeit sich ausgebreitet, was auch immer. Wir dürfen sagen, Herr, ich brauche dich, damit ich an diesem Ort wirken kann. Ich lade euch ein, lasst uns Geburtstag feiern. Da können wir gerne auch feiern, was alles gewesen ist. So viel Gutes gewesen, auch in unserer eigenen Geschichte. Lasst uns Geburtstag feiern. Aber lasst uns vor allem Geburtstag feiern wegen dem, was heute ist, wo wir uns heute freuen können. Und lasst uns erwartungsvoll Geburtstag feiern mit dem Blick auf das und der Erwartung auf das, was Gott tun möchte und tun wird. Lasst uns Geburtstag feiern. Ja, lasst uns das tun. Wir tun das jetzt. Und zwar gehen wir jetzt einfach gleich, also ich erkläre es noch kurz. Also, da vorne gibt es Kuchen, da gibt es Kaffee, da gibt es Getränke. Und da decken wir uns jetzt alle ein und dann feiern wir Geburtstag miteinander. Wir feiern den Gottesdienst anschließend noch weiter, aber wir nehmen uns jetzt eine Viertelstunde Zeit. Deswegen sagte Martin, es könnte ein bisschen später werden. Jetzt müsst ihr aufpassen, Martin ist schon am Buffet. Lasst uns Geburtstag feiern. Und vielleicht nutzt ihr diese Zeit, diese Viertelstunde mit Kuchen essen, Kaffee trinken, zusammenstehen, austauschen, sich freuen, um über zwei Fragen, die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber die ihr euch vielleicht merken könnt, nachzudenken. Wie geht es dir mit dem Gedanken der Platzanweisung Gottes? Bist du eher Team Unglück, Katastrophe, Krise? Oder bist du Team, nee, Gottes Platzanweisung, ich bin gespannt. Und was könnte es für uns als LKG bedeuten, Gottes Platzanweisung einzunehmen? Finde ich zwei spannende Fragen. Vielleicht kommt ihr ins Gespräch. Wenn ihr einfach nur Geburtstag feiern wollt, ist das auch okay. Ja? Bedient euch, nehmt euch Kuchen. Die Nächsten sind schon da, also es wird schon weniger. Und ich rufe euch dann wieder zusammen, wenn es weitergeht. Wie geht es dir mit dem Gedanken Platzanweisung Gottes? Was könnte es für uns als LKG heißen, Gottes Platzanweisung einzunehmen? Also wir haben gerade draußen gestanden, uns nett unterhalten. Und als Martin und ich reingegangen sind und gesagt haben, jetzt müssen wir mal wieder die Leute zusammenrufen, sagte jemand, ja, jetzt müssten wir eigentlich noch über die Fragen sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr über die Fragen gesprochen habt, aber nehmt sie zumindest einmal mit und versucht es mal für euch zu denken und zu gucken, wo stehe ich da eigentlich. Ich möchte euch eine für mich ermutigende Geschichte zum Ende erzählen von einer Gemeinde, die diese Platzanweisung gesucht und gefunden hat. Und gesagt hat, das ist unsere Platzanweisung und die füllen wir jetzt aus. Ich sage das kurze Vorrede. Ich sage das nicht, weil die Idee, die diese Gemeinde entwickelt hat, für mich so toll ist, das müssen wir jetzt auch machen. Es geht überhaupt nicht um die Idee, sondern es geht um den Mut zu sagen, wo stehen wir und was ist unsere Platzanweisung? Was möchte Gott hier an dieser Stelle von uns? Es ist eine Gemeinde aus England, englischsprachige Gemeinde, vor vielen, vielen Jahren gegründet, eine altehrwürdige Kirche. Und mittlerweile sind aber die Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören, einfach alt geworden. Also der Jüngste irgendwie so 75 und das ist noch jung und dynamisch und dann alles, was da drüber ist. Vielleicht kommen noch so 12, 14 Leute zum Gottesdienst. Was kann diese Gemeinde schon ausrichten? Was können diese älteren Herrschaften schon ausrichten? Wie soll es da weitergehen? Das ist doch Krise, das ist doch Resignation, das ist doch Untergang. Diese Menschen haben gesagt, nein, das ist unsere Platzanweisung und wir schauen jetzt, was Gott von uns möchte. Und dann haben sie sich zusammen mit ihrer neuen Pastorin das Umfeld angeschaut. Es gab da eine Siedlung, das ist ja manchmal in Siedlungen so, da werden Häuser gebaut, junge Familien ziehen hin, die Familien werden älter, die Kinder ziehen aus, die Menschen werden noch älter und dann gibt es irgendwann so einen Wechsel. Menschen sterben, die Häuser werden verkauft, neue Familien kommen. Und das war die Situation. Rund um diese altehrwürdige Kirche gab es auf einmal ganz viele neue, junge Familien. Und das Ding war, dass das eine Region ist, in der Arbeitslosigkeit ein großes Thema ist. Das heißt, fast alle diese Familien hatten finanziell nicht viele Möglichkeiten. Irgendwo in Urlaub fahren oder sowas, es war gerade genug, die Miete zu zahlen oder das Häuschen abzubezahlen, wenn man es gekauft hatte. Und jetzt hat diese Gemeinde überlegt, was können wir tun, für diese, wenn das unsere Platzanweisung ist, wenn wir nicht nur für uns da sind, was können wir tun? Und sie haben sich entschlossen, die Kirchenbänke einzumotten. Die wurden alle abgebaut in dieser altehrwürdigen Kirche. Die wurden irgendwo gelagert, nicht weggetan, gab es noch. Aber sie haben Platz geschaffen. Und dann haben sie diese Kirche gefüllt mit Spielsachen. Trampolin, Schaukel, Rutschen, Wippen. Und haben einen Kirchenspielplatz eröffnet, wo Leute, wo Familien kommen können und spielen können. Und die Familien kamen. Und sonntags haben sie Gottesdienst gefeiert, Spielplatz-Gottesdienst, ausgerichtet auf diese Menschen, die da gekommen sind. Und es gibt ein Video dazu, und ich wollte euch das heute zeigen, und ich habe auch die Verantwortlichen angeschrieben, aber irgendwie, es gibt es nicht mehr. Ich muss es euch erzählen, weil diese Szene, die hat mich einfach gerührt. Da gibt es eine Szene von diesem Gottesdienst, und da steht ein 85-jähriger Mann am Keyboard und spielt ein Bewegungslied, irgendwie Gottes Liebe ist so wunderbar, also auf Englisch. Und man sieht die Kinder, die Familien und die Pastorin, wie sie dieses Lied tanzen. Und er steht da und strahlt mit 85 und freut sich und spielt das. Und man merkt, er ist genau am richtigen Platz. Diese Gemeinde hat ihre Platzanweisung angenommen. Es ist ganz anders geworden, als es gewohnt waren. Die Kirche haben sie nicht wiedererkannt. Und wer zur goldenen Konfirmation kam, hat sich gewundert, warum er auf dem Trampolin sitzen musste. Aber sie haben die Platzanweisung angenommen. Keine Sorge. Es geht mir nicht, es geht jetzt nicht darum, das ist überhaupt nicht. Der Gedanke ist, was ist unsere Platzanweisung? Und wenn wir im Herbst diesen Zukunftsprozess starten, dann geht es mit genau um diese Frage. Menschen haben in den letzten Wochen gefragt, warum eigentlich? Genau um diese Frage zu klären, weil ich glaube, dass sie immer wieder neu geklärt werden muss. Was möchte Gott von uns? Was ist unsere Platzanweisung? Sind wir Team Krise, Untergang, das war's? Oder sind wir Team Hoffnung, Platzanweisung, Vertrauen? Ich lade euch ein, lasst uns da gemeinsam hinschauen im Vertrauen, dass Gott etwas mit uns vorhat. Amen.